Willkommen im Märchengarten. Heute mit dem Märchen Der grüne Ritter von Svend Grundtvig aus Dänische Volksmärchen. Der grüne Ritter. Und ein andermal war in einem anderen Königreiche ein anderer König und eine andere Königin. Sie hatten nur ein einziges Kind und das war eine kleine Prinzessin. Und die war noch ganz klein, als ihre Mutter zum Sterben krank wurde. Als die Königin nun merkte, dass sie nur noch kurze Zeit zum Leben übrig habe, rief sie den König und sagte, »Mein lieber Herr und Gatte, damit ich ruhig sterben kann, musst du mir ein Ding versprechen, und das ist, dass du unserem Kinde nie etwas abschlägst, worum es dich bittet, wenn dir die Erfüllung der Bitte irgend möglich ist.« Das versprach ihr der König auch, und bald darauf starb sie. Der König trauerte im innersten Herzen um sie und vermißte sie mit Schmerzen, und nur das Töchterchen war sein einziger Trost. Die Prinzessin wuchs daheim bei ihm auf, und die Erfüllung des Versprechens, das er der Königin gemacht, fiel ihm ungemein leicht. Er schlug dem Kinde nie eine Bitte ab. Dadurch wurde es zwar ein wenig verwöhnt und verzärtelt, aber sonst war es doch ein recht gutes und liebes Kind, dem nur die Mutter bei der Erziehung fehlte, weshalb es auch oft so eigentümlich und trübsinnig war. Die Prinzessin hatte keine Lust zu Spiel und Scherzen wie andere Kinder ihres Alters, aber allein im Wald und im Garten zu wandeln, das liebte sie. Und Blumen und Vögel wie überhaupt alle Arten von Tieren liebte sie ebenfalls, und außerdem las sie sowohl Gedichte als Geschichten sehr gerne. In der Nähe wohnte da die Witwe eines Grafen, die eine Tochter hatte, welche ein wenig älter als die Prinzessin war. Das war aber kein gutes, sondern ein eitles, selbstsüchtiges und hartherziges Mädchen. Aber sie war klug, wie auch ihre Mutter. Und konnte sich gut verstellen, wenn sie dabei nur ihre Rechnung fand. Die Gräfin-Witwe wusste es so einzurichten, dass ihre Tochter oft und viel mit der kleinen Prinzessin zusammenkam, und Mutter und Tochter gaben sich alle erdenkliche Mühe, ihr zu gefallen. Sie taten alles, was sie nur konnten, um der Prinzessin ein Vergnügen zu bereiten und sie aufzumuntern. Und bald konnte diese eine der beiden gar nicht mehr entbehren. Und das war es, was die Gräfin Witwe wollte. Und als sie sah, dass sie es wirklich dahin gebracht, ließ sie eines Tages der Prinzessin von ihrer Tochter unter vielen Tränen erzählen, dass sie nun voneinander scheiden müssten, weil sie und ihre Mutter weit fort in ein anderes Land zögen. Da lief die kleine Prinzessin sogleich zur Gräfin Witwe und sagte, dass sie mit ihrer Tochter nicht fortreisen dürfte, weil sie ohne sie nicht sein könnte und sich zu Tode grämen würde, wenn sie sie doch verließen. Da tat die Gräfin Witwe, als wäre sie darüber sehr gerührt, und sagte zur Prinzessin, dass es nur ein Mittel gäbe, sie im Lande festzuhalten, und das wäre, dass sie der König heiratete. Dann könnten beide, Mutter und Tochter, immer bei ihr bleiben, und sie wussten gar nicht, wie schön sie ihr die Zukunft ausmalen sollten und wie gut sie es denn haben würde, wenn dies geschehe. Da ging die Prinzessin zu dem König, ihrem Vater, hinauf und bettelte und bat ihn, dass er sich mit der Gräfin Witwe verheiraten möchte, weil diese sonst fortreisen und sie die einzige Freundin, die sie hätte, verlieren würde und sich deshalb zu Tode grämen müsste.
»Du würdest es wohl bereuen, wenn ich es täte«, sagte der König, »und ich mit dir, denn ich habe gar keine Lust zu heiraten und am allerwenigsten ein Vertrauen zu der gleisnerischen Gräfin und ihrer gleisnerischen Tochter.«
Aber die Prinzessin hörte nicht auf zu weinen und zu bitten, bis er ihr endlich ihre Bitte zu erfüllen versprach. Und dann freite er um die Gräfin Witwe, die sogleich ihr Ja-Wort gab. Es wurde Hochzeit gehalten, und die Gräfin war jetzt Königin und der jungen Prinzessin Stiefmutter geworden. Damit war aber auch ihre Liebenswürdigkeit augenblicklich zu Ende. Sie tat nichts anderes mehr, als ihre Stieftochter quälen, plagen und drillen, während sie es ihrer eigenen Tochter an gar nichts fehlen ließ. Die Tochter kümmerte sich jetzt auch nicht mehr im geringsten um die Prinzessin und tat ihr etwas Böses an, wo sie nur konnte. Dem König, der dies alles leicht bemerken konnte, ging es sehr zu Herzen, denn er liebte seine Tochter innig. Daher sagte er auch einmal zu ihr:
»Ach ja, mein armes Töchterchen, dir geht es jetzt wahrlich nicht gut, und du wirst das, worum du mich so sehr gebeten, gewiß schon oft bereut haben. Aber jetzt ist es zu spät, und ich habe es dir auch gleich vorausgesagt. Ich hielt es nun für das Beste, wenn du von uns fort und hinaus auf die Insel in mein Sommerschloss zögest, dort hättest du doch Ruhe und Frieden.«
Die Prinzessin bedankte sich hierfür bei ihrem Vater, und so hart es ihr auch ankam, sich von ihrem Vater zu trennen, so war es doch einmal unbedingt notwendig, denn bei dieser bösen Stiefmutter und boshaften Stiefschwester konnte sie es durchaus nicht mehr aushalten. Und so zog sie denn mit ein paar Hofdamen hinaus, auf die Insel in das Sommerschloss, und ihr Vater kam zu Zeiten hie und da hinaus zu ihr und besuchte sie, und er mußte es sich auch selbst gestehen, daß sie es hier, seit die böse Stiefmutter gekommen, weitaus besser habe als daheim. So wuchs sie da draußen zu einer lieblichen Jungfrau empor, rein und unschuldig, aufgeweckt und nachdenklich, lieb und gut sowohl gegen Menschen als gegen Tiere. Aber wirklich von Herzen froh war sie niemals. Sie war schwermütig und empfand immer eine unstillbare Sehnsucht nach etwas Besserem, als sie hier auf dieser Welt gefunden. Da kam eines Tages ihr Vater zu ihr hinaus, um ihr Lebewohl zu sagen, weil er für längere Zeit verreisen mußte, und zwar zu einer großen Königsversammlung, zu der sich viele Könige, Fürsten, Grafen und Ritter aus vielen Reichen einfanden. Der König wollte gerne seine Tochter aufheitern, darum sagte er im Scherz zu ihr, dass er sich jetzt recht genau unter den Rittern und Königssöhnen, die alle zur Versammlung kämen, umschauen werde, ob keiner unter ihnen sei, der gut genug und würdig wäre, ihr Bräutigam zu werden, denn sie war ja jetzt ein sehr hübsches, erwachsenes Mädchen, das schon an einen Freier denken durfte. Da sagte die Prinzessin darauf: »Ich danke dir, Vater. Wenn du den grünen Ritter siehst, dann kannst du ihn grüßen und ihm sagen, wie sehr ich mich nach ihm sehne, denn nur er und kein anderer kann mich von meinen Qualen erlösen.« Dabei dachte die Prinzessin an den Kirchhof mit den vielen grünen Grabhügeln, denn sie sehnte sich ja nur nach dem Sterben. Aber das verstand der König nicht. Er wunderte sich nur über den wunderlichen Gruß an einen fremden Ritter, dessen Namen er noch nie gehört. Aber er war ja gewöhnt, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Deshalb sagte er nur, dass er nicht vergessen wolle, den Gruß auszurichten, sobald er nur mit dem Ritter zusammentreffen werde. Damit nahm er zärtlich Abschied von seiner Tochter und reiste zur Königsversammlung. Dort waren viele junge Ritter, Grafensöhne und Prinzen, aber kein einziger war darunter, den man den »grünen Ritter« hieß, so daß der König den Gruß von seiner Tochter nicht ausrichten konnte. Da begab er sich endlich auf den Heimweg und er hatte eine weite Reise über hohe Berge, breite Flüsse und durch dichte Wälder zu machen. Und als der König eines Tags mit seinem Gefolge durch solch einen dichten, großen Wald ritt, kamen sie zu einem weiten, offenen Platz im Walde, auf welchem eine große Schar von Wildschweinen in tausendfacher Anzahl herumlief. Aber es waren doch keine ganz wilden Tiere, sie waren gezähmt und wurden von einem Hirten in Jägertracht bewacht, welcher umgeben von seinen Hunden auf einem Hügel saß und eine Pfeife hatte, auf deren Ruf alle Tiere horchen und gehorchen mußten. Der König wunderte sich über diese große Herde von gezähmten Wildschweinen und ließ den Hirten fragen, wem und zu wessen Herrschaft sie gehörte. »Sie gehört dem grünen Ritter«, antwortete der Hirt. Da spitzte der König die Ohren, und es fiel ihm ein, um was ihn seine Tochter gebeten hatte. Er ritt nun selbst zu dem Hirten hin und fragte, ob der grüne Ritter hier in der Nähe wohnte.
»Nein«, antwortete er, »er wohnt weit von hier, gegen Osten. Wenn ihr aber in dieser Richtung fortreitet, könnt ihr seine Hirten antreffen, und die werden euch den Weg zu ihm schon zeigen.«
Da ritt der König mit seinem Gefolge gegen Osten weiter, und sie ritten 3 Tage durch einen großen Wald, bis sie wieder zu einer großen, rings vom Wald umgrenzten Ebene kamen, auf der große Herden von Elentieren und Wildochsen weideten, die von einem Hirten in Jägertracht bewacht und von ihm mit einer Pfeife gehütet und gelenkt wurden. Er saß auf einem Hügel von seinen Hunden umgeben, und der König ritt zu ihm und fragte ihn, wessen Eigentum alle diese Herden seien.
»Sie gehören alle dem grünen Ritter«, erwiderte er. »Wo wohnt er denn?« fragte der König darauf. »Weiter gegen Osten«, antwortete der Hirt. »Reitet nur geradeaus, so kommt ihr hin.«
Da ritt der König mit seinem Gefolge wieder weiter geradeaus gegen Osten, und sie ritten 3 Tage lang durch einen großen Wald, bis sie zu einer offenen grünen Ebene kamen, auf welcher ungeheure Herden von Hirschen und Hindinnen, Rehen und Hasen weideten, und inmitten der Ebene saß der Hirt in Jägertracht, umgeben von seinen Hunden, auf einem Hügel, und alle Tiere horchten und gehorchten dem Rufe seiner Pfeife. Zudem ritten sie hin und fragten, wer der Herr über alle diese Wälder und Tiere wäre.
»Das ist der grüne Ritter«, antwortete der Hirt, »und ihr habt nicht mehr besonders weit zu ihm, nur noch eine Tagereise durch den Wald gegen Osten.«
Da ritt der König noch einen ganzen Tag auf grünen Wegen durch lauter grüne Wälder. Dann kamen sie zu einem großen Schloss, welches auch ganz grün war, denn sowohl Mauern als Dächer waren mit Schlingpflanzen bedeckt. Als sie vor das Schloss ritten, kam gleich eine Menge von Dienern und Stallknechten daher, die alle wie Jäger vom Kopf bis zum Fuß in grün gekleidet waren, die sie empfingen und ins Schloss geleiteten und ihrem Herrn meldeten, dass der König von dem und dem Königreiche mit seinem Gefolge da sei, um ihm einen Gruß auszurichten. Und da kam dann der Herr des Schlosses selbst. Das war der grüne Ritter, ein großer und hübscher junger Mann, der ebenfalls ganz grün wie ein Jäger gekleidet war. Er hieß seine Gäste willkommen und lud sie zu seiner Tafel ein, und sie wurden fürstlich bewirtet. Da sagte der König,
»Du wohnst sehr abseits, und weit erstreckt sich deine Herrschaft, und ich musste einen großen Umweg machen, um den Wunsch meiner Tochter erfüllen zu können. Als ich zur Königsversammlung ritt, bat sie mich nämlich, den grünen Ritter zu grüßen und ihm zu sagen, wie sehr sie sich nach ihm sehne, denn nur er und kein anderer könne sie von ihren Qualen erlösen. Es ist dies zwar ein sehr sonderbarer Auftrag für mich gewesen, aber meine Tochter ist gescheit und gut und viel gescheiter und besser als ich. Und außerdem versprach ich ihrer Mutter am Totenbett, dass ich unserem einzigen Kinde nie eine Bitte abschlagen werde. Und so erfüllte ich ihr auch diese Bitte und kam her zu dir, um mich dieses meines Auftrags zu entledigen.«
Darauf sagte der grüne Ritter,
»Deine Tochter ist schwermütig und hat gewiss nicht an mich gedacht, als sie dir den Gruß auftrug. Denn von mir kann sie ja noch gar nie reden gehört haben. Sie hat wohl nur an den Kirchhof mit den vielen grünen Grabhügeln gedacht und dort hofft sie allein Ruhe zu finden. Aber vielleicht kann doch auch ich ihre Qualen lindern. Nimm dieses kleine Buch und bitte sie, wenn sie trüben Sinnes ist, in den Abendstunden ihr Fenster gegen Osten zu öffnen und in dem Buch zu lesen. Es wird ihren Sinn erleichtern.«
Und damit gab er dem König ein kleines grünes Buch. Der konnte aber gar nichts darin lesen, denn er kannte die Buchstaben, mit denen es geschrieben war, nicht. Aber er nahm es zu sich und dankte dem grünen Ritter für die Güte und die gastfreundliche Aufnahme. Es tat ihm sehr leid, dass er sowohl sich als dem grünen Ritter so viele Ungelegenheiten bereitet, da die Prinzessin diesen gar nicht gemeint hatte. Sie mußten hier über Nacht bleiben, und der grüne Ritter hätte sie noch länger behalten, aber der König sagte ihm am nächsten Morgen Lebewohl und ritt mit seinem Gefolge denselben Weg, den er gekommen. 7 geschlagene Tage durch des Ritters grüne Wälder, bis sie wieder miteinander zu seiner Wildschweinherde kamen, und von da aus zogen sie geradewegs heim. Gleich das erste Mal, als der König wieder auf die Insel hinausfuhr, brachte er der Prinzessin das kleine grüne Buch mit, und sie war sehr verwundert darüber, als ihr der Vater von dem grünen Ritter erzählte und ihr seine Grüße und das Buch brachte, denn sie hatte ja nicht im geringsten an einen wirklichen lebendigen Ritter gedacht. Aber noch am selben Abend, als ihr Vater fort war, öffnete sie ihr gegen Osten gelegenes Fenster, schlug das Buch auf und begann darin zu lesen. Sie kannte sowohl die Buchstaben als auch die Sprache, wiewohl es nicht ihre Muttersprache war. Sie fing also zu lesen an. Es waren lauter Gedichte, und das erste in dem Buch begann folgendermaßen: »Der Wind hat sich am Meer erhoben und saust durch alle Wälder droben, indes die Welt rings schlafumwoben, wer will dem Ritter sich verloben?« Als sie die erste Zeile las, hörte sie deutlich, wie der Wind über das Wasser hinbrauste, und bei der zweiten rauschte es in allen Bäumen, dessen Kronen von dem Lufthauch hin und her bewegt wurden. Bei der dritten nickten ihre Hofdamen und schliefen zu gleicher Zeit ein. Und alles, in und außer dem Schlosse, fiel in einen tiefen Schlummer. Und als sie die vierte Zeile las, kam der grüne Ritter selbst als Vogel durchs Fenster zu ihr geflogen. Darauf nahm er seine menschliche Gestalt an, grüßte sie freundlich und bat sie, nicht vor ihm zu erschrecken. Er sei der grüne Ritter, welchen der König besucht und von dem er das Buch bekommen hätte, und sie selbst habe ihn mit dem Lesen herbeigerufen. Sie könne frei über alles, was ihr Herz bedrücke, mit ihm sprechen, und dies würde ihr auch das Gemüt erleichtern, sagte er. Und die Prinzessin fühlte gleich ein so großes Zutrauen zu ihm, dass sie sich ihm gegenüber setzte und ihr Herz ausschüttete. Und er redete ihr so milde und so klar und verständnisinnig zu, dass sie sich dabei unendlich wohl und glücklich fühlte, wie noch nie zuvor. Dann sagte der grüne Ritter zu ihr, dass es jedes Mal, so oft sie das Buch aufschlagen und jene Verse lesen werde, gerade wie am heutigen Abend gehen würde, nämlich dass alle Menschen auf der Insel, die Prinzessin ausgenommen, in tiefen Schlaf fallen müssten, dann käme er sogleich zu ihr, wiewohl er gar weit entfernt von ihr wohnte. Und dann sagte er ihr auch noch, dass er immer sehr gerne zu ihr kommen wollte, wenn sie ihn nur zu sehen wünschte. Jetzt aber möge sie das Buch wieder zumachen und sich für heute zur Ruhe begeben. Und im selben Augenblick, als sie das Buch schloss, war der grüne Ritter verschwunden, und dann erwachten ihre Hofdamen und alle Menschen in und außer dem Schlosse wieder. Darauf ging sie ins Bett und träumte von dem Ritter und von allem, was er zu ihr gesagt hatte. Als sie am folgenden Morgen aufwachte, war ihr sehr leicht ums Herz, und sie war so froh, wie sie noch niemand vorher gesehen, und jetzt ging es von Tag zu Tag besser mit ihr. Sie bekam rote Wangen, welche sie auch früher nie gehabt hatte, und sie lachte und scherzte, dass sich alle über diese Veränderung, die mit ihr, dass ihr nach des grünen Ritters Rat die Abendluft und das kleine Buch wirklich recht gut getan hätten, und sie sagte dasselbe. Was aber niemand wußte, das war das, dass die Prinzessin jeden Abend, sobald sie in ihrem Buch las, Besuch von dem grünen Ritter bekam und dann gar viel mit ihm plauderte. Als er das dritte Mal bei ihr war, gab er ihr einen goldenen Ring und verlobte sich mit ihr. Aber erst wenn 3 Monate verflossen wären, sagte er, könne er zu ihrem Vater gehen und um ihre Hand anhalten, und dann werde er sie auch sogleich als seine liebe Frau heimführen. Inzwischen erfuhr auch der Prinzessin Stiefmutter, wie sie draußen auf der Insel gedieh und herrlich aufgeblüht sei und dass sie jetzt so gesund und froh wäre wie niemals zuvor. Darüber wunderte sich die Stiefmutter, noch mehr aber ärgerte sie sich, denn sie hatte ja immer geglaubt, dass die Prinzessin an der Auszehrung leide, und daher wartete sie nur darauf, dass diese recht bald sterben sollte, damit ihre eigene Tochter Prinzessin und Erbin des Reiches werden könnte. Dann glaubte sie, würde sich schon ein König oder ein Prinz finden, welcher sie heiraten möchte. Sie schickte nun eines Tages ihr Kammerfräulein auf die Insel hinüber, um der Prinzessin einen Besuch abzustatten. Denn sie sollte schauen, dass sie es herausbekomme und ausspionieren, was der Grund dieser merkwürdigen Veränderung sei. Am nächsten Tag kam das Kammerfräulein zurück und meldete der Königin, dass der Prinzessin das so gesund sein solle, dass sie sich allabendlich an das offene Fenster setze und in einem Buch lese, welches sie von einem fremden Prinzen zum Geschenk bekommen habe. Sie selbst sei aber von der Abendluft schläfrig geworden und in einen tiefen Schlaf gefallen. Und so ginge es jeden Abend auch den Hofdamen, welche sagten, dass sie davon rein noch die Gicht bekommen müssten, während die Prinzessin immer frischer, fröhlicher und blühender werde, als sie je gewesen. Da schickte die Königin am andern Tag ihre Tochter hinüber. »Passe auf alles, besonders aber auf die Prinzessin gut auf«, sagte die Königin. »Mit dem Fenster muss es ganz bestimmt eine eigene Bewandtnis haben. Man sollte doch nicht glauben, dass da eine Mannsperson hineinkommt.« Die Tochter kam am darauffolgenden Tag wieder zurück und konnte auch nichts anderes erzählen als das Kammerfräulein, denn sie war ebenfalls in Schlaf gefallen, als sich die Prinzessin ans Fenster setzte und zu lesen anfing. Da musste die Stiefmutter am dritten Tag selbst hinüber, um bei der Prinzessin nachzuschauen. Und dort sprach sie so zuckersüß mit ihr, welche Freude sie darüber empfinde, sie so froh und munter zu sehen. Und sie fragte sie aus, so gut sie nur konnte, aber es war nichts aus ihr herauszubekommen. Dann ging sie zu dem nach Osten liegenden Fenster hin, an welchem die Prinzessin abends zu sitzen und zu lesen pflegte, und schaute es von außen an und schaute es auch von innen an, aber sie konnte durchaus nichts Besonderes daran finden oder entdecken. Es lag sehr hoch über der Erde, aber es wuchsen grüne Schlingpflanzen bis hinauf, so daß doch vielleicht jemand ans Fenster kommen konnte. Daher nahm die Königin eine kleine Schere, bestrich diese mit einem scharfen Gift, das sie bei sich trug, und befestigte die Schere dann im Fensterrahmen, die Spitzen nach oben gerichtet, aber so, daß es niemand sah und auch niemand sehen konnte. Als es nun Abend wurde und die Prinzessin sich ans Fenster setzte, das kleine grüne Buch in die Hand nahm und aufschlug, sagte die Königin wohl zu sich, dass sie sich jetzt recht zusammennehmen wollte, um ja nicht wie die anderen einzuschlafen. Aber es half ihr nicht im geringsten. Als die Prinzessin das Gedicht in fremder Sprache las, da fielen der Königin die Augendeckel zu, und sie schlief wie ein Stein, und mit ihr die Hofdamen und alle, die in und außer dem Schlosse sich befanden. Und im gleichen Augenblick kam der grüne Ritter in seiner Vogelgestalt zum Fenster herein, ungesehen und ungehört von allen, ausgenommen von der Prinzessin. Sie sprachen zusammen davon, dass jetzt nur noch eine Woche zu den 3 Monaten fehle und dass er dann am helllichten Tage an ihres Vaters Hof gehen und um sie freien werde. Dann wollte er sie heimführen, und sie würde alle Zeit bei ihm sein in dem grünen Schloss, das mitten in dem großen Waldreich, über das er herrschte, lag und von dem er ihr früher schon so viel erzählt hatte. Es war zwar weit, weit entfernt von hier,
aber er flog als Vogel doch den ganzen Weg jeden Abend hierher und wieder zurück, denn er flog so schnell, dass er fast gar keine Zeit dazu verbrauchte. Da nahm der grüne Ritter wieder zärtlichst Abschied von seiner Braut, nahm seine Vogelgestalt an und flog zum Fenster hinaus. Aber er flog so niedrig durch dasselbe, dass er an die Schere, die die Königin im Fensterrahmen befestigt hatte, anstreifte und sich das eine Bein daran ritzte. Er stieß einen Schrei aus, war aber im selben Augenblick auch schon verschwunden. Die Prinzessin, die ihn gehört hatte, sprang auf. Dabei fiel ihr das Buch aus der Hand auf den Boden und schloss sich zufällig, und sie stieß ebenfalls einen gellenden Schrei aus, der die Königin und alle Hofdamen aufweckte. Die umringten sie alle und fragten sie, was ihr geschehen sei. Sie antwortete, es sei nichts gewesen, sie wäre nur vielleicht ein wenig eingeschlummert und von einem schweren Traum erschreckt worden. Aber sie wurde von der Stunde an krank und fieberte, so daß sie sogleich zu Bett gebracht werden mußte. Die Königin schlich sich sogleich zum Fenster, um ihr Schärchen wegzunehmen. Sie sah, daß Blut daran klebte, steckte es dann in die dazugehörige kleine Scheide, verbarg es unter ihre Schürze und nahm es mit sich nach Hause. Die Prinzessin konnte aber in der Nacht nicht schlafen und war auch am nächsten Tag noch ganz elend. Aber gegen Abend stand sie doch auf, um, wie sie sagte, frische Luft zu schöpfen. Und so setzte sie sich an das offene, ostwärts gelegene Fenster und schlug das Buch auf und las wie gewöhnlich. Der Wind hat sich am Meer erhoben und saust durch alle Wälder droben, indes die Welt rings Schlaf umwoben, wer will dem Ritter sich verloben? Und der Wind brauste, und die Bäume rauschten und bewegten sich, und alles mußte einschlafen, sie selbst ausgenommen. Aber es kam kein Ritter. So ging es dann einen Tag wie den andern. So sehr sie auch wartete und sich sehnte, und so viel sie las und sang, es kam kein grüner Ritter. Da wurden ihre roten Wangen wieder bleich, und ihr froher Sinn wurde wieder trübe, und sie siechte hin, zum Schmerze ihres Vaters, aber zur heimlichen Freude ihrer bösen Stiefmutter. Eines Tages wankte die Prinzessin allein durch den Schlossgarten auf der Insel und setzte sich auf eine Bank unter einem hohen Baum, und da blieb sie lange in traurigen und trüben Gedanken sitzen. Und währenddem kam zuerst ein Rabe und dann noch einer geflogen. Beide setzten sich auf einen Baumast über dem Haupte der Prinzessin und schwätzten miteinander. Und diese verstand alles, was sie miteinander sprachen. Der eine sagte, »Es ist doch wirklich ein Jammer, so mit ansehen zu müssen, wie unsere Prinzessin hier herumgeht und sich um ihren Liebsten zu Tode grämt. Ja, ja«, erwiderte der andere, »und sie wäre doch die Einzige, die ihm, der von der Schere der Königin vergiftet, krank liegt, helfen könnte. Wie denn?« fragte der Erste. »Ja«, antwortete der Gefragte. »Gift muß gegen Gift helfen, und drüben im Hofe des Königs, westlich von der Scheune, liegt in einer Grube unter einem Stein eine Natter mit 9 Jungen. Könnte die Prinzessin diese bekommen und sie dann ihrem Liebsten 3 Tage hintereinander in sein Essen kochen, und zwar jeden Tag 3 Junge, dann könnte er wieder genesen. Aber sonst gibt es keinen Rat mehr für ihn.« Sobald die Nacht kam, schlich sich die Prinzessin zum Schlosse hinaus und zum Strand hinunter. Dort fand sie ein kleines Boot und ruderte in demselben an den Königshof hinüber. Sie fand auch den Stein in der Grube und wälzte ihn hinweg, so schwer er auch war, und fing die 9 jungen Nattern glücklich zusammen, die darunter lagen, band sie in ihre Schürze und wanderte fort auf dem Weg, den, wie sie wußte, ihr Vater gezogen, als er von der Königsversammlung kam. So wanderte sie zu Fuße, Wochen und Monate lang, über hohe Berge und durch dichte Wälder, und endlich kam sie zu demselben Schweinehirten in Jägertracht, den ihr Vater damals getroffen. Er wußte, wie schwer krank sein Herr, der grüne Ritter, in seinem Hain daniederlag, und zeigte ihr den Weg ostwärts durch den tiefen Wald bis zu dem zweiten Hirten, und von dem kam sie zu dem dritten und dann endlich zu dem grünen Schloss, in dem der Ritter wohnte und krank lag von dem Gifte, das er im Blute hatte, so daß er niemanden kannte und mit niemandem sprach und sich nur in Angst und Schmerzen im Bette wälzte. Man hatte zwar aus allen Weltenden Ärzte zu ihm gerufen, aber keiner konnte ihm auch nur die geringste Linderung verschaffen. Die Prinzessin ging in die Küche und fragte, ob sie hier nicht in Dienst treten könnte. Sie wollte abspülen und bei allem mithelfen und den anderen an die Hand gehen, überhaupt alles, was man von ihr verlangte, tun, wenn sie nur die Erlaubnis bekäme, dableiben zu dürfen. Das erlaubte ihr der Koch, und weil sie gar so anstellig, flink und willig zu jeder Arbeit war, konnte sie der Koch bald recht gut leiden. Ja, er hatte sogar schon ein wenig ein Auge auf sie geworfen, deshalb gewährte er ihr gerne, wenn sie ihn um etwas bat. Da sagte sie eines Tages zum Koch, »Heute musst du die Suppe für den kranken Herrn von mir zubereiten lassen. Ich weiß ganz gut, wie sie gekocht werden muss, aber ich will allein kochen dürfen und niemand darf mir in den Topf gucken.« Er erlaubte es ihr, und so kochte sie denn drei von den jungen Nattern in die Suppe hinein, die zu dem grünen Ritter hinaufgebracht wurde. Und als er diese Suppe gegessen hatte, legte sich das Fieber so weit, dass er doch seine Leute wieder erkannte und vernünftig sprechen konnte. Da ließ er den Koch zu sich rufen und sagte ihm, dass ihm die heutige Suppe so gut getan, ob er sie gekocht habe.
»Ja«,
antwortete der Koch, denn es dürfe niemand anderes als er selbst die Speisen für den Herrn zubereiten. Da bat ihn der grüne Ritter ja dafür zu sorgen, dass er morgen von derselben Suppe bekomme. Nun musste der Koch selbst die Prinzessin bitten, am nächsten Tag die Suppe für den Herrn zu bereiten, und sie kochte dann abermals drei junge Nattern hinein. Davon wurde der grüne Ritter so wohl, dass er wieder von seinem Bett aufstehen konnte. Und alle Ärzte wunderten sich und konnten durchaus nicht begreifen, wie das zuging. Aber sie sagten, dass jetzt endlich die Mittel, die sie ihm seit einem Monat eingegeben, wirkten. Und sie glaubten ganz gewiss, dass ihr Patient jetzt doch noch davon komme. Am dritten Tage musste das Küchenmädchen wieder die Suppe bereiten, und sie kochte die drei letzten jungen Nattern hinein. Und sobald sie der Kranke gespeist hatte, fühlte er sich vollkommen frisch und gesund. Er sprang auf und ging munter umher und wollte nun selbst in die Küche gehen, um dem Koch zu danken, denn der sei doch sein bester Doktor gewesen, sagte er. Als er in die Küche hinunterkam, war der Koch gerade nicht da. Er fand nur ein Mägdelein, welches am Herd stand und abspülte. Aber er erkannte dieses Mägdelein sogleich, und nun ging ihm ein Licht auf, wie das Ganze zusammenhing. Und er schloss sie in seine Arme und sagte,
»Du bist es also gewesen, die mir das Leben gerettet und mich von dem Gift geheilt hat, das mir ins Blut drang, als ich mich bei meinem letzten Besuch bei dir an deinem Fensterrahmen ritzte.«
Sie konnte es ja nicht leugnen und war nun überglücklich, und er war es auch. Sie hielten dann ihre Hochzeit auf dem grünen Schloss, und da leben sie wahrscheinlich noch miteinander und herrschen über alle grünen Wälder.